Kunstradio. Radiokunst.
Sprechprobe bitte. Plato AD auf Band.
So beginnt Teil 1 des von Lukas Zepek und Walter Grond herausgegebenen und kommentierten zweiteiligen Kunstradios Platon AD, das wir Ihnen heute und am nächsten Donnerstag vorspielen werden. Wir haben das Band, das übrigens aus dem Landesstudio Steiermark kommt, hier kurz angehalten, damit ich Sie erstens herzlich begrüßen und Ihnen zweitens ganz kurz ansagen kann, was es mit Platon AD auf sich hat. Platon AD, 14 Textdialoge, ist zunächst der Titel eines soeben bei Droschel in Graz erschienenen Bandes, in dessen Texten 22 Autorinnen und Autoren zu zweit, zu dritt und allein verschiedene Möglichkeiten der schriftlichen Begegnung durchspielen. Die Herausgeber des Bandes, Lukas Zepek und Walter Grond, haben nun schon während der Arbeit an dem Buch die meisten der Autorinnen und Autoren dazu anregen können, ihre Textdialoge selbst in das und für das Medium Radio umzusetzen. Zwei Kunstradionummern voll mit Uraufführungen, Radiofonerstücke, sind auf diese Weise im Funkhaus Graz entstanden. Der erste Teil der Kunstradioserie, Platon AD, der heute auf dem Programm steht, beginnt gleich mit einer solchen Uraufführung. Plato AD von Leonhard Schmeisser.
Sprechprobe bitte. Plato AD auf Band.
Hätte Sokrates den Giftbecher nicht getrunken, hätte er das Todesurteil missachtet und sich aus dem Gefängnis gestohlen, Plato die Aufgabe überlassend, das Andenken einer Szene zu schaffen, einer Hinrichtung, die gerade im Vertrauen auf dieses Andenken überflüssig geworden war. Im Vertrauen darauf, dass Ideen ihre eigene Vergangenheit mit Erfolg behaupten, wäre das der Anfang von Philosophie. Das heißt, der Mangel, den zu beheben vorgegeben wird, nur Metapher. Eine Reise, eine Flucht. Sokrates unterwegs. Sokrates immer anderswo. Mangels Ablebens ohne Erben. Wäre Plato dazu verdammt, in Athen zu bleiben. Dem Gefängnis, dessen Schürlingstrunk der Verurteilte verweigerte. Plato schwitzend, schreibend, lehrend, philosophierend, schwitzend, um das wortreiche Gedächtnis des unsagbar Unerinnerlichen, wäre dem so, Sokrates hätte sich bei seinem Aufbruch namenlos verabschiedet und Plato befände sich heute noch auf der Suche nach einer verlorenen Schuld.
Hätte Sokrates den Giftbecher
Hätte Sokrates den Giftbecher
nicht getrunken, hätte er das Todesurteil
nicht getrunken, hätte er das Todesurteil
missachtet, sich aus dem Gefängnis gestohlen
missachtet, sich aus dem Gefängnis gestohlen
Plato die Aufgabe überlassend
Plato die Aufgabe überlassend
das Andenken einer Szene zu
hätte Sokrates den Gift
Wer bleibt, ist Philosoph. Sprechprobe bitte.
Da jedoch Plato als Schüler die Lehre des Lehrers, des vom fanatisierten gekauften Pöbel, einer sich selbst nicht verstehenden Demokratie hingerichteten Sokrates bewahrt und weitergibt, im Gedächtnis Plato den Toten zu Wort kommen lässt, und die Unendlichkeit der Philosophie, der Unsterblichkeit des Ursprungs im Denken entspricht, und so weiter. Da das der Fall ist, sind Abschiedsworte überflüssig. Verehrte Trauergäste,
Abschiedsworte sind überflüssig. Schließlich überlebt sich der Autor im Schreibmaschinengeratter, der Regisseur in der Stimme der Schauspielerin. Mit seinem Abschied von Plato hat der Wiener Philosoph Leonhard Schmeiser vorgeführt, worum es hier geht. Um die Übersetzung von Geschriebenem in Akustisches. Darum, wie sich Information verwandelt, wenn sie vom Papier auf Band übertragen wird.
Um diese Verwandlung geht es hier, und nicht um eine Rückübersetzung der Schrift in die Rede, um eine Rückkehr zu Sokrates. Denn zur Rede führt kein Weg zurück. Die Schrift funktioniert nach Gesetzen, die nicht ableitbar sind aus dem lebendigen Gespräch.
Bilder tauchen in unseren Köpfen auf, man kann es allen ansehen und Töne dazu und Wörter, die sich zu Sätzen fügen. Keiner kann sie mehr ordnen, und es ist auch egal, was stammt von uns, was haben wir aus zweiter Hand, was haben wir erlebt, Dio mio, was haben wir auf der Leinwand oder auf dem Bildschirm gesehen, was haben wir selbst gedacht und was bloß gelesen, aber wo ist der Unterschied?
Das Lesen selbst ist vielleicht eine tödliche Angelegenheit, aber das Nachdenken darüber soll Nemo des Öfteren vor sich hingeprappelt haben, ist ein noch viel extremeres, ist das Überschreiten, das Aufsuchen neuer Ufer. Von dort aus erscheint der Tod als ein nichtswürdiges Nichts, als pure Fixierung einer eindimensionalen Schreiber- und Leserschaft.
Platon, AD. Die Sammlung von Textdialogen hat 1987 begonnen, mit einem Symposium im Grazer Forum Stadtpark. 10 Autorinnen und Autoren aus Österreich und der Bundesrepublik trafen sich hier, um Möglichkeiten schriftlicher Begegnung vorzuführen. Texte, in denen sich unterschiedliche Schreib- und Denkweisen kreuzen, überlagern.
Sogar bis zur Tilgung jeder Spur von Autorschaft. Wie beim Salzburger Historiker und Romancier Georg Schmidt und Ingram Hartinger, dem Psychologen und Prosa-Schriftsteller aus Klagenfurt.
Und so geht man von Brief zu Brief, ohne jemals bei sich oder außerhalb des Briefes anzukommen. Derjenige, ich würde sagen diejenige, die den Brief schreibt, das ist immer auch der Versuch, von sich selbst zu sprechen. Doch in dem Maße, wie man sich selbst in einem Brief schickt, befördert man auch seine Selbstaufgabe.
La dernière lettre is but ashes, e come le ceneri, non ha che una vita precaria. Le cendre n'existent pas, tot gibt es nicht. What is of another world, bilo kojeg drugog svijeta, does not exist. Here, letter writing significa devenir deux ili više, devenir nombreux, and this is the best protection against death. Well, the second best, because there is no best überhaupt.
Auf dem Weg nach Dubrovnik zu einem internationalen Symposium über Weiblichkeit und Schrift machten schließlich 1988 4 Autorinnen Zwischenstation in Graz. Rada Ivekovic, Indologin aus Zagreb, und aus Zürich Ilma Rakusa, Prosa-Schriftstellerin und Übersetzerin, führten erstmals ihren Briefwechsel in 10 Sprachen zusammen.
Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Russisch, Slowenisch, Ungarisch, Hindi, Serbokroatisch und Deutsch.
Noci su mora za zvier u nama.
Kann ich das so übersetzen? Die Nächte sind ein Albtraum für das Tier in uns. Die Nächte sind ein Albtraum für das Tier in uns.
Das Tier in mir, wenn die Migräne mich packt. Aus Worten Rada Ivekovic hat Ilma Rakusa einen Text anagrammiert, in den sich wieder Rada Ivekovic eingemischt hat. Und so weiter, bis ein kollagierter Dialog entstanden ist mit dem Titel Anagramm der Stadt.
Das Tier in mir, wenn die Migräne mich packt. Die Klage und Wehlaute nachts. Matratze parterre.
Nächte sind ein Albtraum für das Tier in uns. Und den Ungeduldigen in uns. Jenen, der sich beeilt, um immer zu spät zu sein. Der Schlaf hilft nicht. Die Lichter des Morgen noch weniger. Das Erwachen verheißt dem neuen Tag nichts Gutes. Im Wachen jedoch sind die Träume besser. Ich sehe einen anderen Tag in meinem anderen möglichen Leben, der ohne Beklommenheit und Druck von außen beginnt. Die Enge des Innenraums hat das intime Tier festgenagelt. Grausam ist es nur gegen sich. Mich. Verletzlich. Eher.
Verletzend. Ein pulsierendes Etwas. In mir, auf mir, außer mir. Es ist und ist nicht. In der Morgendämmerung.
Nicht Fisch, nicht Fleisch. Ich trete ein in eine erste Kammer. Camera obscura. Camera chiara. Die Wände meiner Halbaußenwelt drehen sich um mein Lager, schützen mich noch wechselweise verkehrt und aufrecht. Die Augen im Kopf gehen wieder Reihe nach. Dann kommen die Augen im Zimmer, die Fenster und der Blick auf den Platz und die Straße. Durch diese Augen die Stadt.
Durch diesen Migräneschädel, schwarz. Die Stadt kulminiert in der eigenen Hütte. Oder auf einem Platz, der leer ist. Im Uhrzeigersinn. Oder andersherum zu begehen. Leer.
Der Horizont aller Hoffnungslosigkeiten. Wer lebt in meiner inneren Siedlung? Wer bewohnt mich denn alles? Ich. Außen. Und außen. Innen. Wieder. Und im Kopf eine andere Stadt. Die imaginäre Stadt meiner anderen möglichen Leben. Durch eine Myriade von Fäden mit dieser verbunden. Wie ihre Projektion. Schwarz und weiß. Wie Vorderseite und Kehrseite.
Die Migräne wählt ihren eigenen Weg. Das Tao der Migräne strebt buddhistisch nach dem Stillstand. Die Verkehrsadern gehören zu einer anderen Stadt. Nur das Abbild beruhigt.
Die unvorhandenen Plätze. Wer ist wessen Schatten? Wer wessen Kehrseite?
Brot. Milch, das Übliche, die Verkäuferinnen weit weg, wie durch Glas. Die Zeitung berichtet von anderen Nöten. Migräne.
Ich schaue in die Apotheke und zahle die Medikamente für die Leiden meiner inneren Mieter, für das Aufbrechen von etwa 10 Toren meiner persönlichen Festung.
Immer dieselbe Apotheke.
Und zu meinem Leidwesen immer dasselbe Geschäft mit den immer gleichen Verkäuferinnen. Zwei Zeitungskioske erlauben eine bescheidene Variation.
Wir benehmen uns so, als lebten wir in derselben Stadt. Doch ist das nur die halbe Wahrheit. Ich kehre nach Hause zurück, zum Nullpunkt sozusagen, zum Ort, wo das Innen sich nach außen stülpt, vergleichbar dem Auge des Zyklons. Und noch einen Schlüsselpunkt in der Stadt gibt es, auch er begrenzt. Meinen Briefkasten, dessen Inhalt den Tag, die Stadt, das Weltall verändern kann. Die Häuser um mich abreißen, die Wände öffnen, die Entfernung zerstreuen, die Straßen in paradiesische Felder auflösen. Oder er lässt sie im Gegenteil auf mich einstürzen, verschüttet mich, begräbt mich in mir selbst.
Briefe, Transfers, Transpositionen, analogische Konversionen, Transfers von Transfers über Meter, Tele. Kein Ende der Verkettung in Sicht. In diesem besten aller Niemandsländer. Wie geschaffen für den Migräniker. Der die Welt nur als Miniatur, als Gefährte erträgt. Ein nomadisches Subjekt voller Risiken. Oder halb schon etwas Drittes. Telepathisch zerzaust. Moving to lose. New rhythms.
Das Hybride freundlicher Briefvampire.
Transpekularität und spekulativ.
Wo ist der unbemerkbare Rand, das Gelenk der Bewegung, die Kerbe der Unverbindbarkeit?
In der Zukunft der multiplizierten Fluchtpunkte, im Supermarkt vielleicht, nach Bedarf zwischen India und Switzerland, im Bereich der blühenden Missverständnisse.
Funktionieren kann man auch in einer verkehrten Dimension. Finde ich eine Wimper auf meinem Gesicht, blase ich dreimal drauf und flüstere: Posso io ricevere una lettera oggi?
Beim Milchkaffee ersetzt der Brief die Welt. Alles zu groß. Die meandernde Schrift reicht. Für die ersten Gehübungen nach dem Anfall und um den Traum, Albtraum, unter Dach und Fach zu bringen. Ein brennender Genuss.
Der Rest?
Narben, Asche.
Die Stadt als Albtraum, als Beklommenheit, als Verzweiflung des sich nicht Sehens, als ungesehenes Unglück. Als Unausweichlichkeit, als der Boden unter den Füßen, Luft, die wir atmen, Wohnsitz der Menschen, die wir lieben, der Menschen, von denen wir geliebt werden wollen, die Stadt als Aas, des Lebens Übelkeit, schwarzer Punkt, blinder Fleck, maximaler Dichte als Umbruch, Wendepunkt, die Stadt um das Zentrum, das nicht existiert, Abgrund und Kluft und gleichzeitig bereits eine andere, die Stadt als Puls des Lebens, der wie ein Beben schlägt, angehaucht von der Frühlingsbrise des neuen Tages, die Stadt als Blick in den Himmel, als Gedächtnis der Menschheit, als die Materialisation der Kultur, Verdichtung, Identität des Volkes, die Liebe von Generationen, die Stadt als Stumme, als Befestigung mit 10 Türen, Antapura, jedes Tor eine Empfindung, als Sinnlichkeit, Erstaunen und Schauer, eine offene Stadt, wie Rom, wie das eigene Anagramm. Dann.
Anagramm der Stadt. Ilmar Rakusa und Rada Ivekovic werden von einem Endlosband regelmäßig wiederkehrender Geräusche unterlaufen, die mit den Worten in einer unauflösbaren Spannung stehen, gerade weil sich Sprache und Geräusch immer wieder decken.
Der Wiener Philosoph Herbert Rachowetz hat diese intermediale Spannung an einem Computerspiel mit Anton Bruckners 9. Symphonie ausprobiert. Die beiden Wiener Informatiker Irene Ettmeier und Harald Müller haben ein Programm geschrieben, das aus zwei Datenströmen besteht. einer aus dem Klavierauszug extrahierten Melodie und einem Rhythmus, abgelesen von einer Schallplattenaufnahme der Berliner Philharmoniker unter Eugen Jochum. Die Begleittexte aus dem Computermagazin Joystick und Reclams Konzertführer schließlich sind so üppig schön, wie kein Dichter sie mehr schreiben kann.
Wie sich Chaos und Unordnung entfalten, treten die Zauberer, die Hüter der alten Handlungsweisen, weniger in Erscheinung und geben sich jetzt mehr der zurückgezogenen Betrachtung hin. Der Erzzauberer, ein ehemaliger Vertrauter des Hohen Königs, ist seit vielen Jahren nicht mehr erblickt worden. Man glaubt, dass er sich in einen entfernten Turm zurückgezogen hat und sich in einer anderen Dimension aufhält. Jetzt hat eine neue Art finsterer Priester, deren Kult in den entfernt gelegenen Gebirgstälern ansässig ist und die asketische, aber praktische Verehrer ihrer Rituale sind, begonnen, ihren Religionsglauben stetig im Königreich zu verbreiten. Der muffige Mukor wetzt schon die Saugnäpfe. Kleine, runde Items symbolisieren extra Waffen.
Müder Sekundschritt, spät erst in dreifachem Forte niederstürzend, im gewaltigen Unisono aller Instrumente das erhabene Hauptthema, Donnerwort des Schicksals. Tröstliche Antwort kommt mit dem zweiten Thema, das breit in den Violinen dahinströmt. Hoffen, Bangen, Zweifeln, trotziges Aufbegehren und gläubige Gottergebenheit finden in wechselnden Bildern ihren erschütternden Ausdruck. Die Schicksalsfrage wird im dröhnenden Ausklang nicht gelöst. Leer verhallende Quinten, wie offene Tore, hinter denen das Ungewisse lauert. Sonderbare Traumgesichte eines 70-jährigen Erzzauberers.
Bruckner Level 1 and 2. Die Berliner Philharmoniker unter Eugen Jochum mit einem PCAT.
Wobei auch schon das Grundrauschen eines Radiostudios genügt, um die Stimmen der Sprecherinnen und Sprecher bis zur Unkenntlichkeit zu überlagern. Die Wiener Autorin Sabine Scholl lässt ihre Sprecherinnen gegen das Rauschen männlicher Maschinen ankämpfen.
Das heißt, sie spielt und damit läuft sie das große System. Das zu schreiben. Das Papier, die Leere und das Geschriebene, sowie diejenige, die hämmert, auftritt, kratzt, sie kommt nicht zur Rande, hört nie auf. Sie macht und sie passt, ist gezeichnet, beschrieben, und es passiert sie. Sie nimmt sich ein schlechtes Wort. Sie ist das Gebäude. der Lebewohl an den Schöpfer ohne ihn zu schlechtern.
Das Sprechen der Frau nimmt Vertrautes auf, macht es unähnlich und schiebt anderes vor. Nimmt Vertrautes auf, macht es unähnlich und schiebt anderes vor. Gestohlenes und Echos macht sie sich zu eigen, höhlt es, wechselt ihren Platz, höhlt es, wechselt ihren Platz und verschwindet im Text als Behälter von Sätzen, von Sätzen.
Poesie kriecht in den Spalt, dunkel, ohne Luft fast. Die Wände legen sich sofort an den Körper und jede Bewegung erstarrt. Natürlich tut das weh. Man hat kein Kleid, alles ist einem genommen und man kann nicht nach Hause zurück.
Der Schreibende versucht, die Figur zu erlösen. Aber wird der andere die Erlösung übersetzen wollen? Kein Schritt wird mehr getan, ohne dass die Dinge folgen. Das Geschriebene dringt in sein Leben. Nicht, dass das Modell lebendig wäre. Es bewegt sich und lauert um den Schreibenden, der ein Spion ist. Mehrere Leben sind zu sehen. Der Übersetzer kommt hinzu und setzt alles so wie das Buch. Die Erscheinung, als ob er tatsächlich darin lebte. Das Element verfolgt ihn. Das Haus brennt. Er rettet ihren Roman und sie holt seine Schrift aus dem Feuer. Knapp kommen sie mit dem Leben davon.
Sie hebt sich nicht ab von einem Hintergrund. Ihre Erscheinung ist ein Abschied. Sie dreht sich um und sagt, leb wohl, und kümmert sich nicht, wo er sich nicht kümmert. In der Spiegelung von Frau zu Frau kommt Gerede auf, wie ein schlechter Wind, so laut zwitschernd auf dem Draht, dass man die Botschaft nicht vernehmen kann. Alles dreht sich um das eine, Liebe, die Frauen verrückt macht. Sie mischen sich untereinander. Das geht die Runde, rumort, sucht nach Worten und borgt die Sprache der Engel, süß. Und täuschen, nachahmend und schmeichelnd.
Er hat mehrere Stimmen und man gibt ihm recht. Eine Figur. Schreibende. Die Kontrolle, die alle wieder zeugen könnte.
Und das lässt sich nicht mehr an einem sammeln.
Das trifft nie ein.
Von daher stimmt es nie.
Eine Mehrheit aber sticht die Poesie.
Der Höllenstein aus vielen Rändern.
Wer spricht sie, die Frau?
Eine fremde Stimme hinter der Wand, die den Satz beendet.
Eine Frage nach dem Leben.
Es ist die Stimme eines Mannes, die das Wort
Leben
spricht.
Um den Plan auszuführen.
Was soll es bedeuten?
Das Loch schließt sich. Man sieht und fühlt nichts mehr. Hört bloß die eine Stimme.
Wird man wirklich gerufen? Und wie erfährt man wohin?
Das wird nur ausgedacht.
Man lässt den Körper fallen und dann?
Die Krise, der Durchgang und keine Zeit mehr. Zeit ist nicht vorhanden.
Man bittet, erhört zu werden von der Stimme,
die selbst kein Körper ist, nirgends.
Auch das Handwerk geht verloren im Dunkeln. Man keucht und bittet um Licht, das längst schon da ist.
Anderswo, im Zuge der Sehnsucht.
Und in der Falle steigt man auf, kommt hoch,
ein Griff nach dem anderen und tritt zutage schließlich,
ganz kurz,
mit einem Leib. Sie ist die ganze Maschinerie. Das heißt, sie spielt sie. Und damit unterläuft sie das große System. Sie ist das zu Schreibende und das Papier. Die Leere und das Geschriebene. So wie diejenige, die hämmert, aufträgt, kratzt. Sie kommt nicht zu Rande, hört nie auf. sie macht und sie passt, ist gezeichnet, beschrieben und es passiert sie. Sie nimmt sich und schlägt drauf ein. Sie ist das Gebäude und von vielen bewohnt. Sie hält sich geschlossen und Trümmer sind wie immer das Material, Reste, Sperrgut. Sie ist ein Lebewohl an den Schöpfer, ohne ihn zu stören.
Stimmen. Bei Sabine Scholl hat die Frau das letzte Wort.
Während sich die beiden Philosophinnen Gerda Ambros und Helga Glantschnig mit ihrem Text männlichen Stimmen übergeben, den eigenen Text unter fremden Namen laut werden lassen.
Andere wiederzuerkennen, sich nicht verwechselbar werden, eindeutig sagen zu müssen, wer dieser Fremde sei, dessen Gesicht, dessen Name schon irgendwo begegnet ist, in der Steigerung des Begehrens einer sesshaften Welt, in der Distanz, die der Beobachter einnimmt, dem kontingente Wahrheit fremd geworden, trifft sich die Durchquerung einer Welt des Transports in paranoischer Schreibweise wie analytische Reflexion.
Eine einzige Eigenschaft oder ein Bündel davon, das den Referenten fixieren lässt, um die Hohlform des Namens in das Unverwechselbare zu überführen. Die Gewissheit wird stets aufs Neue befragbar, wenn die Eigenschaften sich als Namen gebären, die niemals wirklich garantieren, dass der Referent derselbe bleibt. Wenn die Namen wechseln wie die Gesichter und das Wissen von diesen selbst wie ein Name erscheint, dem zu misstrauen ist.
In einer Wiener U-Bahn-Station stehen männliche Passagiere den Autorinnen Rede und Antwort, indem sie ihnen einfach nachlesen.
Namen mal Namen.
So werden Gerda Ambros und Helga Glantschnig überrollt vom rauschenden Geräusch des Alltags.
Sehr geehrte Fahrgäste, hätten Sie bitte mit, den Aufenthalt des Zuges in der Station kurz zu halten. Lassen Sie bitte zuerst die Fahrgäste ungehindert aussteigen. Benutzen Sie auch die weniger frequentierten Einstiege und gehen Sie bitte in das Wageninnere vor. Wir danken für Ihre Mithilfe.
Mein Name ist Anton. Ich lese, ich spreche. Die Namen durchlaufen ihre Ordnungen, als wären sie Dinge, als wären sie die Urheber der Täuschung oder der Ordnung selbst. Es wird darauf ankommen, sie zu multiplizieren.
Also mein Name ist Robert und ich spreche. Im Namen liegt die Idee des Todes. Jede Namensnennung ist ein Verrat an den Tod, die vielen Tode, die man stirbt im Leben. Wenn man genannt wird, sich selbst nennt. Alle Tode in einem, der singuläre, der indifferente, der namenlose Tod. Die Namen bleiben unbestattet, die Namen der Toten. Die Toten, ausgelöscht bis auf den Namen, der in uns ruht, spricht, wenn wir ihn nennen, erinnernd, erinnernd.
So, mein Name ist Ernst, ich spreche. Sich wiederzugeben über diesen verkürzten Umweg des gewohnten Sprechens, ohne gleich in die Rückbezüglichkeit des Wortes zu münden, das vorgibt anzutreffen, was es ausspricht.
Franz Müller, Odysseus List, sich niemand zu nennen, der Mensch in der Verneinung und in der Abwesenheit, wo sich die Sprache selbst spricht.
Mein Name ist Benjamin. Kein Symbol verknüpft sich so sehr mit der Identität eines Menschen wie sein Name. Höchstpersönlich, Zeichen seiner Einmaligkeit, der behaftbare Name, das, womit ich ansprechbar bin, gerufen werde. Siegel der Identität, das exklusive Datum. Benennt, was allgemein nicht sagbar ist, die unsagbare Einzelheit.
Mein Name ist Robert. Nomen proprium, eindeutig ausgesagt von einem Einzelnen als unteilbaren Erkennungsmarke eines als singulär gedachten Elementes. Das eigene, das nahe, das saubere, propre und zugleich Element. Das ist Windisch. Rudiment der Rede. Der Name als Eigenname benennt immer da, schon das, was er ersetzt. Wie ausgelöscht, indem er benannt wird, ist Substitut des verschobenen Eigenen.
Aria.
Also mein Name ist Kurt Meyer-Beierl. Dagegen der Eigenname immer schon die väterliche Macht repräsentiert.
Mein Name Friedrichka, mit dem Namen tut sich nichts mehr auf. Die modernen Helden, die Helden bevölkern als zerrissene Figuren, gewendete Namen die Literatur, was sich zuträgt, geschieht jedem und niemandem, mir und dir. Jedermanns Autobiografie in niemandes Besitz. Namen lassen sich mischen, immer anders verteilen, an der Schwebe gehalten. Ihre strukturale Funktionen.
Ich lese, ich spreche. Eindeutig ausgesagt von einem Einzelnen als unteilbaren Erkennungsmarke eines als singulär gedachten Elements. Das eigene, das nahe, das saubere, Robbe und zugleich Element, Rudiment der Rede. Der Name als Eigenname benennt immer schon das, was er ersetzt, wird ausgelöscht, indem er benannt wird, das Substitut des verschobenen Eigenen.
Mein Name ist Heinrich, ich spreche, ich lese. Mit den Namen tut sich nichts mehr auf. Die modernen Helden, die Antihelden bevölkern als zerrissene Figuren gewendete Namen die Literatur. Was sich zuträgt, geschieht jedem und niemandem, mir und dir. Jedermanns Autobiografie, in niemandes Besitz. Namen lassen sich mischen, immer anders verteilen. In der Schwebe gehalten, ihre strukturale Funktion.
Andere wiederzuerkennen, sich nicht verwechselbar werden. Eindeutig sagen zu müssen, wer dieser Fremde sei, dessen Gesicht, dessen Name schon irgendwo begegnet ist. In der Steigerung des Begehrens einer sesshaften Welt.
Ich heiße Peter und ich lese und spreche. Und das Zeichnen und das Schreiben, seine Namen unter etwas setzen. Die Unterschrift, der zum Namenszug geronnene Eigenname, betitelt die Anwesenheit des Unterzeichners zu einem gewissen Zeitpunkt an einem gewissen Ort, seine gegenwärtige Abwesenheit. Schriftliche Identitätsbezeugung einer einmaligen Situation, die wiederkehrt als etwas, was nicht wiederkehren kann. Der eigenhändige geschriebene Name ist Signatur nur insofern, als der Schriftzug gleich bleibt, lesbar als wiederholbares Wort, sozusagen persönlich, auch wenn alles unpersönlich falsch ist. Indem es die Exklusivität des Unterzeichens tilgt, ist das Autogramm immer schon gespalten, verfälscht und fälschbar. Die Gewissheit von Identität stellt sich über die Kopie her. Die Unterschrift geht von der Hand wie nichts aus dem Ärmel geschüttet. Blindlings hingeschrieben, blind vor Identität.
Eine einzige Eigenschaft oder ein Bündel davon, das den Referenten fixieren lässt, um die Hohlform des Namens in das Unverwechselbare zu überführen. Die Gewissheit wird stets aufs Neue befragbar, wenn die Eigenschaften sich als Namen gebärden, die niemals wirklich garantieren, dass der Referent dasselbe bleibt. Wenn die Namen wechseln wie die Gesichter und das Wissen von diesen selbst wie ein Name erscheint, dem sie misstraut ist.
Ich lese, ich spreche. Hört wer auf wessen Namen? Spricht wer in seinem Namen? Sprechen in unserem Namen. In ihrem Namen unterzeichnen, in wessen Namen schreiben. Eigennamen, wenn Sie das so nennen wollen. Nennen Sie bitte Ihren Namen. Das nenne ich schön.
Mein Name ist Alexander. Ich lese, ich spreche. Der Name, der Tod, Eintragung und Tilgung im Buch des Lebens.
Namen mal Namen. Das war die Uraufführung der radiophonen Umsetzung des gleichnamigen Beitrages von Gerda Ambros und Helga Glantschnick in dem soeben bei Droschl in Graz erschienenen Band Platon AD, 14 Textdialoge. Die Herausgeber des Bandes, sowie dieser und der nächsten Kunstradionummer, Lukas Zepek und Walter Grund, haben selbst auch einen Textdialog zum Buch beigetragen und sie haben sich auch an einem radiophonen Stück versucht. Reste ist sein Titel. Ausgangsmaterial sind Tonbandreste aus der Produktion der Hörstücke zum Band Platon AD im Funkhaus Graz. Zepek und Grund haben diese Reste mehrmals aneinander montiert und zwar mathematisch exakt jeweils um die Hälfte verkürzt. Hier ist das Ergebnis. Reste von Lukas Zepek und Walter Grund.
Da, 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 da. Aha, jetzt habe ich da 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 da
Eine Reise, eine Flucht. Sokrates unterwegs, Sokrates immer anderswo, mangels Ableben, ohne Erben. Wäre Plato dazu verdammt, in Athen zu bleiben? Das ist, kommt mir so komisch vor, ich weiß auch nicht warum. Sehr eigen. Eine Reise, eine Flucht. Sokrates unterwegs, Sokrates immer anderswo, mangels Ablebens, ohne Erben. Wäre Plato dazu verdammt, in Athen zu bleiben, dem Gefängnis, dessen Schierlingstrunk der Verurteilte verweigerte. Plato, schwitzend, schreibend, lehrend, philosophierend, schwitzend, um das wortreiche Gedächtnis des unsagbar ohne... Um das wortreiche Gedächtnis des unsagbar ohne... Um das wortreiche Gedächtnis des unsagbar unerlich...
Okay, das gibt's doch nicht!
Ja, ich fange einfach an und lese dann, ne? Ja, machen wir jetzt eine Sprechprobe? Ja, bitte, dann machen wir jetzt eine Sprechprobe. Ist die Sprechprobe schon zu Ende? Oder braucht man noch eine Sprechprobe? Gut, dann machen wir noch eine kurze Sprechprobe. Ist das schon geprobt jetzt?
Ja.
Ich habe mir immer gedacht,
ich muss das nie allein machen.
Muss man es allein machen?
Ich muss es nie allein machen. Du musst das dann allein machen.
Also das Letzte würde ich noch einmal machen, mit dem, das zum Husten führt.
Und was soll der eigentlich jetzt zum Husten führen? Ich meine, nur...
Das Schifferl schwingt sie down if... Loch Das halte ich nicht aus. Das Schifflein schwingt sie zu zum Land. Reim reicht ihr das Nachtgewand.
Das Schifferl schwingt sie daune vom Land. Name reich mir deine Hand. Adi, adi, adi. Platta. Das.
Es wird nun mal Kabarettist aus dir, Lukas.
Das war eine schiefe Situation, ne?
Ja, wie in einem Schlachthof. Der Metzger sitzt draußen.
Aber er schaut so freundlich.
Das ist das Verdächtige. Ich freue mich schon. Die blamable
Situation. Okay, dann sag ich Platon und Adi und du fangst die Adi.
So wie ich es gemacht habe.
Okay, und dann sag's ich, dann Wiederholung des Liedes im Hintergrund, weil das ist auch wieder Regierenweisend. Dann wählen schon den Körner, oder?
Ja, alles.
Wo ist der nächste Text?
Nichts mehr.
Gar nichts?
Das ist der Rest des Herrentext.
Da, 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 da. Aha, jetzt da ist. Da, 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 da. Da 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 da.
Wäre Plato dazu verdammt, in Athen zu bleiben, dem Gefängnis, dessen Schierlingstrunk der Verurteilte verweigerte. Plato schwitzend, schreibend, lehrend, philosophierend, schwitzend, um das wortreiche Gedächtnis des unsagbar une. Um das wortreiche Gedächtnis des unsagbar une. Um das wortreiche Gedächtnis des unsagbar unerlich... Okay, das gibt's doch nicht! Ah!
Ja, ich fange einfach an und lese dann, ne? Ja, machen wir jetzt eine Sprechprobe? Ja, bitte, dann machen wir jetzt eine Sprechprobe. Ist die Sprechprobe schon zu Ende?
Also das Letzte würde ich noch einmal machen, mit dem, das zum Husten führt.
Und was soll der eigentlich jetzt zum Husten führen? Ich meine, nur...
Das Schifferl schwingt sie zu zum Land, Reim reicht ihr das Nachtgewand.
Das Schifferl schwingt sie daune vom Land, Name reich mir deine Hand, Adi, Adi, Adi. Platta.
Es wird nun mal Kabarettist aus dir, Lukas.
Das ist auch wieder Regierenweisend, dann wählen schon den Körner, oder?
Ja, alles.
Wo ist der nächste Text?
Nichts mehr.
Gar nichts?
Das ist der Rest des Herrentext.
Da, 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 da.
Des unsagbar une. Um das wortreiche Gedächtnis des unsagbar une. Um das wortreiche Gedächtnis des unsagbar unerlich. Okay, das gibt's doch nicht! Ah!
Machen wir jetzt eine Sprechprobe? Ja, bitte, dann machen wir jetzt eine Sprechprobe. Ist die Sprechprobe schon zu Ende?
Das zum Husten führt.
Und was soll der eigentlich jetzt zum Husten führen? Ich meine, nur...
Das Schifferl schwingt sie zu zum Land, Reim reicht ihr das Nachtgewand.
Adi, adi, adi. Platt.
Es wird nun mal Kabarettist aus dir, Lukas.
Wo ist der nächste Text?
Nichts mehr.
Gar nichts.
Das ist der Rest des Herrentext.
Da, 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 da.
Um das wortreiche Gedächtnis des unsagbar unerlich... Okay, das gibt's doch nicht! Ah!
Ja, bitte, dann machen wir jetzt eine Sprechprobe. Ist die Sprechprobe schon zu Ende?
Was soll der eigentlich jetzt zum Husten führen? Ich meine, nur...
Adi, adi, adi. Platt.
Es wird nun mal Kabarettist aus dir, Lukas.
Gar nichts.
Das ist der Rest des Herrentext.
Da, 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 da.
Okay, das gibt's doch nicht.
Ah! Ist die Sprechprobe schon zu Ende?
Was soll der eigentlich jetzt zum Husten führen?
Adi, adi, adi.
Das Herrentext.
Da, da, da.
Ah!
Schon zu Ende?
zum Husten führen.
Text.
Bände. Husten.
Reste von Lukas Zepek und Walter Grund. Im ersten Teil des Textradios Platon AD hörten Sie heute Beiträge von Leonhard Schmeiser, Ilmar Rakusa und Rada Ivekovic, Herbert Rachowitz, Sabine Scholl, Gerda Ambros und Helga Glantschnig sowie Lukas Zepek und Walter Grund. Gesprochen haben Michaela Stöckbauer, Silvia Waas, Norman Hacker und Georg Staudacher sowie Irene Ettmeier. Tontechnik und Schnitt Edgar Gruber. Regie und Gestaltung der Sendung Lukas Zepek und Walter Grund, die auch das gleichnamige Buch im Grazer Droschel Verlag herausgegeben haben. Das Buch wird übrigens am nächsten Dienstag in der Sezession vorgestellt, und zwar um 19 Uhr. Und am Donnerstag nächster Woche hören Sie im Kunstradio Platon AD, zweiter Teil.
Platonade.
Das Schicksal schwingt sie down vom Land ab. Das Schicksal schwingt sie down vom Land. Name reich mir deine Hand ab.
Ich wünsche eigentlich nicht, dass ich noch Individuen finde, die mir auch die beiden anderen Teile meines Wien-Projekts abnehmen. Ich will ja nicht nur Denker der Gegenwart finden, sondern selber einer sein. Im Übrigen sage ich das, was ich zu sagen habe, am Donnerstagnachmittag in der Hochschule für angewandte Kunst.
Kunstradio am kommenden Donnerstag mit Platon AD zweiter Teil beginnt wieder wie gewohnt um 22.15 Uhr im Programm Österreich 1.